Vor dem Hintergrund dieser Krisen ist es nicht verwunderlich, dass Land in den Fokus der Begehrlichkeiten gerät. Sei es als Absicherung der eigenen Ernährungssicherheit für Staaten, die auf Importe angewiesen sind, sei es als Möglichkeit, Profite zu generieren und Kontrolle auszuüben. Seit dem Jahr 2000 sind nachweislich Verträge abgeschlossen worden über Land in Schwellen- und Entwicklungsländern, die über 68 Millionen Hektar umfassen. Das ist ungefähr die doppelte Fläche von Deutschland. Und das sind nur die Verträge, die bekannt geworden sind. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit schätzt sogar 200 Millionen Hektar. Aber beim Landgrabbing, wie auch bei internationalen Vorhaben wie TISA und TTIP, agieren die VertreterInnen des Marktliberalismus gerne im Verborgenen.
Die Kontrollübernahme über Land entsteht meist durch Pacht, seltener durch Kauf. Die Parteien, die die Kontrakte aushandeln, sind in erster Linie private oder halbstaatliche Investoren und überwiegend öffentliche Stellen der Zielländer, da die Landrechte vor allem in den postkolonialen Ländern fast ausschließlich staatlich sind. Übliche Laufzeiten der Pachtverträge umfassen oft eine Spanne von 25 bis 99 Jahren. Der Pachtzins ist meist die zentrale Verpflichtung und in der Regel zu vernachlässigen. Dagegen beinhalten die Verträge aber oft Steuerfreiheit, Zollfreiheit für den Export der Waren und Vorrangrechte beim Zugang zu Ressourcen wie Wasser und vor allem Sicherheiten.
Die rechtliche Basis der Verträge sind Gesetze des jeweiligen betroffenen Landes, welche im Vergleich zu den Investorländern vor allem im sozialen Umweltbereich erhebliche Defizite aufweisen. Strengere Sozial- und Umweltgesetzgebungen sahen die Maßnahmen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank selten vor, sondern wurden als Handelsbeschränkungen verhindert.
Einer Veränderung der geschlossenen Verträge zum Besseren wird ein Riegel vorgeschoben durch sogenannte Stabilisierungsklauseln, die ausschließlich das zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltende Recht anerkennen. Zudem können sich die Investoren auf das hocheffiziente völkerrechtliche Investitionsschutzregime stützen. Die Zusicherungen der bilateralen Investitionsschutzabkommen erlauben den Investoren den direkten Gang vor die ISDS-Schiedsgerichte, um die Gaststaaten bei unliebsamen Regulierungsmaßnahmen auf hohe Entschädigungssummen zu verklagen.
Die negativen Aspekte des Landgrabbing sind sogar dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bekannt. In einem Strategiepapier von 2012 steht, Zitat, um die sich im Zusammenhang mit großflächigen Landkäufen und Pachten für Entwicklungsländer ergebenden Chancen zu nutzen und die Risiken eines verantwortungslosen und spekulativen Landgrabbing einzudämmen, ist eine vorausschauende politische Steuerung erforderlich. Das ist in erster Linie Aufgabe der Zielländer der Investitionen und insbesondere ihrer Regierungen. Die deutsche Entwicklungspolitik kann jedoch in wichtigen Bereichen unterstützen. Zitat Ende.
Einer der Investoren, die zum Beispiel in Sambia in Agrarindustrieprojekte investieren, mit Blick auf die gesamte Produktionskette, ist der Africa Agriculture and Trade Investment Fund. Dieser Fonds wurde gegründet von der Deutschen Bank, der KfW-Bank und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Aber nicht in Deutschland, sondern in Luxemburg. Der Zinsertrag der Investitionen betrug für 2020 mit ca. 9 Millionen US-Dollar satte 3%. Wohlgemerkt in Luxemburg und nicht in Sambia.